Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir lassen uns durch ein Musikstück der Band auf den Gottesdienst einstimmen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wie können wir in jeder Lage unseres Lebens durchhalten und nicht den Mut verlieren? Gott führt uns in unserem Leben hin und wieder in Situationen, in denen wir Einsamkeit, Enttäuschung, Schmerz oder sogar Verfolgung erleben. Wie können wir in diesen Zeiten durchhalten? Als Christen können wir sehr viel von Paulus lernen. Mit seinem Leben liefert er uns ein Beispiel für einen guten Umgang mit schwierigen Situationen. Während seinen Missionsreisen ertrug er sehr viel Leid und trotzdem diente er eifrig Christus und dem Evangelium. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 zeigt er uns ein Prinzip auf, das auch uns in die Lage versetzen soll, durch schwierige Umstände nicht entmutigt zu werden. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Unser Leib vergeht von Tag zu Tag mehr und mehr, bis wir eben eines Tages sterben. Und der äußere Mensch von Paulus war sogar vorzeitig gealtert. Denn durch seinen Dienst für Christus und für das Evangelium wurde er regelrecht zerschunden. Er wurde mehrmals geschlagen, lag viele Male in Ketten im Gefängnis. Er erlebte die vielen Strapazen seiner Missionsreisen und er wurde sogar gesteinigt. Sein Leib war deutlich gekennzeichnet von seinen Umständen, die er erlebte. Aber Paulus zeigt uns auf in diesem Vers eine Wahrheit. Unser Leib liegt zwar im Sterben, aber unser Innerstes wird erneuert. Unser Herz, unsere Seele wächst. Die neue Kreatur, die wir durch Christus sind, reift immer mehr heran. In 2. Korinther 12, Vers 10 sagt Paulus sogar: Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn wir als Gläubige physisch schwach sind und mit unseren eigenen Mitteln ans Ende gelangt sind, haben wir einen Punkt erreicht, wo wir geistlich stark gemacht werden können. Denn in dieser Situation können wir oder werden wir dazu gebracht, eben uns von Gott abhängig zu machen, von seiner Fürsorge, und wir werden in dem Sinne demütig, weil wir eben merken, wir allein kommen nicht weiter, wir brauchen unseren Herrn. Also, werde in keiner Lage deines Lebens mutlos, denn Prüfungen und Schwierigkeiten des Lebens dienen dir zum Aufbau deiner inneren Stärke. Durch sie wirst du eben dazu gebracht, dich von Gott abhängig zu machen, demütig zu sein. Wir lernen aus dieser Stelle, der äußere Mensch kommt um, und aber eines Tages wirst du einen neuen, unvergänglichen Körper empfangen. Also schätze den inneren Menschen mehr als den äußeren, denn der innere ist nicht vergänglich, der wird ewig leben. Und der äußere, da werden wir irgendwann einen neuen Leib empfangen. Also wenn wir in schwierige Umstände kommen und wir äußerlich geschunden werden sozusagen, dann brauchen wir nicht mutlos werden. Wir wissen, unser Herr will uns innerlich stärken, den inneren Menschen aufbauen, der ja ewig lebt. Und der innere Mensch wächst heran zu einer neuen Kreatur, die eben dann auf ewig beim Herrn sein wird. Und wenn wir diese Perspektive bewahren und eben alle Situationen des Lebens von dieser Perspektive betrachten, dann haben wir auch Durchhaltevermögen, wenn schwierige Umstände kommen. Ich bete noch mit euch, bitte steht dazu auf. Herr, ich danke dir dafür, dass du unser ganzes Leben in deiner Hand hältst. Danke, Herr, für deine wunderbare Verheißung, dass alles in unserem Leben zum Guten beiträgt. Herr, hilf uns aber auch dabei, auf diese Verheißung zu vertrauen, auch gerade in schwierigen Umständen, wenn wir schwierige Zeiten erleben. Hilf uns da einfach zu erkennen, dass du uns in diesen Zeiten näher zu dir führen willst und uns geistlich reifen lässt. Danke, Herr, auch für heute Morgen, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen können, um dir zu begegnen, deinem Wort, und dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen. Herr, segne du auch nachher Niklas bei der Predigt, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet, und bereite du uns jetzt schon darauf vor, dass wir einfach uns dem gegenüber öffnen, was du uns heute sagen willst. Herr, verändere du unser Leben durch dein lebendiges Wort. Ich danke dir auch dafür, dass du bei allen anderen Glaubensgeschwistern bist. Du trägst die verfolgten Geschwister und du stehst den Kranken bei. Herr, gebe du ihnen deinen Frieden und deine Stärke und lass sie deine Nähe spüren. Herr, segne du auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes. Ich danke dir dafür. Amen. Wir dürfen ja wieder gemeinsam im Gottesdienst singen und unseren Herrn anbeten und loben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem ersten Lied gemeinsam tun. Das Lied aus dem Roten Liederbuch Nummer 33, Du, meine Seele, singe. Ich begrüße auch alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Wenn sich ein Gast kurz vorstellen möchte oder wenn jemand Grüße weitergeben kann, dann wäre jetzt Gelegenheit dazu. Möchte jemand etwas weitergeben? Okay, das ist nicht der Fall. Aber nehmt bitte herzliche Grüße von unserer Gemeinde mit. Wir haben ja bald Urlaubszeit, und wenn ihr andere Gemeinden oder andere Geschwister besucht, grüßt ganz herzlich von uns. In der vergangenen Woche gab es 5 Geburtstage bei uns in der Gemeinde. Darunter sind Kerstin, Emanuel, Christa, Susanne. Ich habe jetzt gerade niemanden gesehen. Ich wünsche allen Geburtstagskindern, auch wenn sie gerade nicht da sind, gottesreichen Segen. Richtet das gerne aus. Ansonsten im zweiten Gottesdienst ist bestimmt der ein oder andere auch noch da. Ich habe auch einen Bibelvers ausgesucht aus Psalm 28, Vers 7. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich will ihn preisen mit meinem Lied. Ja, das wünsche ich den Geburtstagskindern und auch allgemein der Gemeinde, dass ihr das immer wieder im Leben erfahrt, wie unser Herr uns beisteht und wie wir dann in Jubel ausbrechen vor Freude über unseren Vater im Himmel. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus unserem Gemeindeleben. Kehrt ja so langsam Normalität in den Gottesdienst zurück. Wir singen jetzt wieder gemeinsam zur Ehre Gottes. Und auch die Kinder sind jetzt wieder unter uns und werden aus dem Gottesdienst heraus verabschiedet. Und da bitte ich Eduard als erstes nach vorne, er will einiges zum Kindergottesdienst sagen.
Ja, guten Morgen. Ist ja schön zu sehen, dass der Altersschnitt seit heute wieder deutlich nach unten gegangen ist. Die Kinder sind wieder dabei, deshalb bin ich hier. Es geht darum, dass wir noch einen Sonntag haben, wo Kindergottesdienst stattfindet, und dann fangen auch schon die Sommerferien an. In den Sommerferien ist Dienst geplant, aber ab nächsten Sonntag wird eine Liste ausliegen, wo sich Freiwillige eintragen können, die sich bereit erklären, die Kinder dann einen Sonntag in den Ferien zu betreuen und sie zu beschäftigen. Das einmal zur Info. Dann ist das so, dass wir drei Mitarbeiterinnen haben, die im Herbst, Winter Nachwuchs bekommen. Die werden dann nach den Sommerferien nicht mehr mitarbeiten können, was auch für sie sehr schön ist, dann eine Pause zu machen und sich auf den Nachwuchs zu konzentrieren. Dadurch haben wir ein kleines Problem im Kindergottesdienst. Uns fehlen dann drei Mitarbeiter. Also wenn hier jemand dabei ist, der sich vorstellen könnte, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, oder jemand kennt, der kann mich oder einen der Mitarbeiter gerne ansprechen. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, der kann auch gerne mal einen Kindergottesdienst dabei sein und sich das anschauen. Wir haben drei Gruppen, die das betrifft. Das sind die Kinder von 3 bis 6 Jahren, also die Kleinen, das ist die Senfkorngruppe. Dann die Kinder von 7 bis 12, das ist die Regenbogengruppe. Und dann eine Teenie-Gruppe, die es auch geben könnte für Kinder ab 12 Jahren, wo dann auch Mitarbeiter benötigt werden. Genau, wer dazu Fragen hat, einfach mich ansprechen oder einen von den Kindergottesdienstmitarbeitern.
Ja, bevor wir die Kinder und die Mitarbeiter in ihre Gruppen entlassen, bete ich noch für euch. Wir verneigen uns. Vater im Himmel, ich danke dir für den großen Segen, den wir so ganz plastisch vor Augen geführt bekommen, eben durch die Kinder, die vielen Kinder, die du uns schenkst. Danke, Herr, dafür. Und ich danke dir auch für jedes einzelne Kind, das heute hier ist. Segne du den Kindergottesdienst, dass sie dort dich erfahren und einfach mehr und mehr dich kennenlernen und eine Beziehung zu dir aufbauen, eben um irgendwann eine Entscheidung zu fällen, um Jesus Christus als ihren Herrn und Retter anzuerkennen. Herr, du kannst das führen, du kannst das schenken. Und ich danke dir auch für die Mitarbeiter, dass sie so viel Kraft und Zeit investieren. Segne du ihren Dienst, dass sie viel Kraft haben und Weisheit, den Kindergottesdienst gut zu gestalten. Herr, segne auch alles Weitere, wenn wir jetzt weitere Mitarbeiter suchen. Du kannst die Geschwister berufen zu diesem Dienst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, die Kinder und die Mitarbeiter können jetzt in die Gruppen gehen. Dann noch eine kleine Info zu dem Kindergottesdienst. Die haben im vergangenen Jahr die Gruppenräume etwas neu gestaltet und dabei wurden eben auch einige Materialien aussortiert. Falls ihr Interesse an diesen Materialien habt, könnt ihr sie gerne mitnehmen. Sie liegen unten im Keller im großen Saal, wenn ihr direkt in den Eingang reinkommt, links auf den Tischen, also oben drauf auf den Tischen, direkt neben der Tür praktisch. Schaut nach, wenn euch was gefällt, könnt ihr das gerne haben. Alles, was liegen bleibt, muss dann in nächster Zeit eben entsorgt werden. Also bedient euch da gerne. Am Samstag, den 24. Juli, findet ja die Hochzeit von Rita und Jesko hier in der Gemeinde statt. Und heute habt ihr die letzte Gelegenheit, euch für diesen Traugottesdienst anzumelden. Tragt euch dazu bitte auf die Liste im Foyer am Stehtisch ein. Helft einfach den beiden, da so ein bisschen die Hochzeit zu planen. Ihr wisst ja auch, bei diesen Bedingungen ist das gar nicht so einfach und da muss man eben genaue Teilnehmerzahlen wissen. So tragt euch ein, wenn ihr bei dieser Hochzeit dabei sein wollt. Dann auch eine kurzfristige Info vom Büchertisch. Leider kann der heute nicht besetzt sein, aber ihr könnt, wenn ihr etwas haben wollt, wie immer, wie gewohnt, eben das in die Liste eintragen und dann könnt ihr das später dann mit Clara oder mit einem anderen Mitarbeiter klären. Dann ist Micha momentan wieder hier in Verden. Er macht ja sein Bibelstudium an der Bibelschule Tabor und er wird ein Praktikum in Kreling machen und deswegen ist er eben hier in Verden. Vielleicht kann jemand ihn bei diesem Praktikum so ein bisschen unterstützen, denn er muss jetzt 5 Wochen lang von hier von Verden aus nach Kreling fahren und vielleicht kann ihm da jemand oder zumindest eine Zeit ein Auto leihen. Vielleicht fährt ja jemand in Urlaub oder kennt andere weitere Möglichkeiten, wie man eben ihm ein Auto zur Verfügung stellen kann. Ja, es wäre schön, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, ob es da irgendwie Gelegenheiten oder Möglichkeiten gibt oder ob ihr jemanden kennt, der ein Auto verleihen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da einfach auch unsere Geschwister unterstützen, die im Bibelstudium sind. Dann noch ein kleiner Hinweis. In der vergangenen Woche hat jemand sein Hörgerät hier in der Gemeinde verloren. Also wenn jemand eins sucht, kann er mich gerne ansprechen. Dann bekommt er das auch schnell wieder, kann wieder gut hören. In der Pause zwischen den Gottesdiensten steht auch wieder unser Gebetsteam für euch bereit. Also habt ihr ein Anliegen, über das ihr mit Geschwistern beten wollt, dann sprecht gerne Sabine Hildebrand an. Sie freut sich, mit euch zu beten. Sie wird sich dann im Anschluss des Gottesdienstes hier im Saal aufhalten. Ja, sprecht sie gerne an. Und im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr auch eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen. Stehen im Foyer an der Säule. Die Kollekte ist allgemein für die Gemeindearbeit bestimmt. Ich habe auch noch ein Gebetsanliegen für euch. Justine, die ja an der Bibelschule Brake ist, wird ab Dienstag auf einen Missionseinsatz gehen nach Saratow in Russland. Ja, und ich finde es einfach gut, dass unsere Geschwister auch so unseren Herrn dienen. Und wir sollten das einfach im Gebet auch unterstützen. Ich bete jetzt für Justine und eben auch für die Kollekte. Herr, ich danke dir dafür, dass Justine in Brake die Bibel studieren darf, dich dort kennenlernen kann, im Glauben wächst. Danke für diese Möglichkeiten. Und ich danke dir auch dafür, dass sie im Rahmen dieses Studiums einfach auch einen Einsatz machen kann in Russland. Herr, segne du da den ganzen Einsatz, dass sie dort gut ankommen, dass sie einfach auch dort ein Segen sind zu deiner Ehre. Führe und leite du auch alles da. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch dafür, dass wir doch so wohlhabend sind in diesem Land, dass es uns so gut geht, dass wir auch viel abgeben können zum Bau deines Reiches. Herr, segne du jeden einzelnen Geber und segne die Verwaltung, dass ja, die Gaben einfach nach deinem Sinne verwendet werden, um dein Reich einfach gut zu bauen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, jetzt nehmen wir uns wieder Zeit, um unseren Herrn anzubeten und zu loben. Wir wollen das mit zwei Liedern tun und lasst uns dazu aufstehen, wenn es euch möglich ist. Wir beginnen mit dem Lied aus der Mappe 167, Als du sprachst, es werde Licht.
Immer wieder so faszinierend finde, wie kraftvoll Gottes Wort ist. Durch Gottes Wort wurde die Welt geschaffen, der Sturm gestillt, Kranke geheilt, sogar Tote auferweckt. Und ich finde es einfach schön, dass diese Kraft auch heute noch spürbar ist, dass dieses Wort Gottes an Kraft nichts eingebüßt hat. Und wenn wir Verheißungen in Gottes Wort finden, ist das schön, dass uns die heute auch noch genauso gelten und dass wir uns einfach auf diese Verheißungen auch stellen können. Selbst wenn die Umstände manchmal nicht so sind, dass wir mit Gottes Kraft vielleicht rechnen, aber dass wir uns darauf stellen und wissen, wenn Gott sagt oder Jesus sagt in seinem Wort, ich bin der gute Hirte, dann ist das so. Und das, was uns vielleicht gerade widerfährt und wir das nicht so sehen können im Moment, dass es trotzdem für uns gilt und dass uns Gott einfach in diesen schwierigen Zeiten auch begleitet und mit seiner Kraft und seiner Liebe für uns da ist.
Liebe Gemeinde, die Überschrift der heutigen Predigt lautet Vorsicht, Frost. Vorsicht, Frost. Ich denke, das Gefühl kennt ihr alle, was wir mit dem Wort Frust beschreiben. Denkt man manchmal, ja, das darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Da möchte man mit der Faust ins Kissen schlagen und wenn ein Schrank in der Nähe ist, gegentreten, in der Hoffnung, dass er stabil genug ist, der Fuß. Manchmal haben wir so Situationen, da haben wir einfach Frust. Jeder kennt das Gefühl, aber wodurch entsteht es eigentlich? Wenn wir das mal durchdenken, stellen wir fest, Frust entsteht immer dann, wenn sich der Wunsch nicht mit der Wirklichkeit deckt. Wir haben ja alle so unsere Wünsche in allen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel auf der Arbeit, da wünschen wir, dass unsere Arbeit anerkannt wird, wertgeschätzt wird. Dass der Chef mal vorbeikommt und sagt, Herr Lars, sehr gut, seitdem Sie in der Firma sind, da läuft's. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie wieder einen Auftrag gut erledigt haben. Das wünschen wir uns. Die Wirklichkeit sieht dann eben leider oft anders aus. Ja, der Chef hat für sowas gar keine Zeit. Ja, wenn der eine Auftrag erledigt ist, heißt es sofort, okay, hier ist der nächste, komm, komm, mach schnell. Ja, ich bezahle dich hier nicht fürs Rumsitzen, mach. Wunsch, Wirklichkeit klafft auseinander und schon sind wir gefrustet. Jetzt in diesem Fall mit unserer Arbeit. Nicht selten sind wir auch mit uns selber gefrustet. Wir haben ja auch so unsere Wünsche, dass wir die Kraft haben, vielleicht mal was Neues anzustoßen in der Gemeinde, weil wir merken, da soll was geschehen und wir denken, Mensch, das möchte ich eigentlich machen, und wir merken, ich habe nicht die Kraft dazu. Oder wir merken, Mensch, ich müsste mich eigentlich mehr um meine Kinder kümmern. Arbeit nimmt mich schon so in Beschlag, aber ich müsste mehr Zeit haben für meine Kinder. Und wir merken, da fehlt die Kraft, und das frustet uns dann selbst. Wir sind über uns selbst gefrustet. Das ist ein Phänomen, das hat jeder zu allen Zeiten. Kennen das die Menschen? Auch schon die Israeliten waren gefrustet. Eben aus dem gleichen Grund, dass da Wunsch und Wirklichkeit nicht deckungsgleich waren. Die wurden befreit aus Ägypten und sie hatten Wünsche. Ja, die sagten, wir ziehen jetzt ins Land Kanaan, in das Land, in das Milch und Honig fließt. Und vorher machen wir noch so einen kleinen Ausflug durch die Wüste. Es wird so ein schöner Sommerurlaub, wo die Sonne scheint und man eine schöne Zeit hat. Aber nicht lange, 2 Wochen, dann sind wir drüben im Lande Kanaan. Und dann lassen wir es uns dort richtig gut gehen. Das war der Wunsch. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Wüstenwanderung dauerte 40 Jahre. Es war heiß. Ständig fehlte das Wasser. Die Israeliten waren durstig. Essen war spärlich bis kärglich. Wunsch, Wirklichkeit, 2 verschiedene Dinge. Und es kam Frust auf. Die Israeliten haben gemurrt und gemeckert gegen Gott, gegen Mose und gegen allen sonst wen noch. Und das wiederum hat nun Mose gefrustet, den Anführer der Israeliten. Der war auch gefrustet, und zwar, weil sein Volk gefrustet war. Da hat er den Wunsch, dass sein Volk heilig lebt, dass die sich ganz auf Gott ausrichten, dass das ein dankbares Volk wird, ja, was sich freut darüber, dass da am Wochenende Wachteln kommen, die man essen kann, und dass es Manna vom Himmel regnet. Ja, aber die haben sich das angeguckt und gesagt, das schmeckt uns nicht. Und diese Undankbarkeit, die hat wiederum Mose gefrustet. Und davon lesen wir in unserem heutigen Predigttext, wie der Mose, der ja ein sehr gottesfürchtiger, man kann sagen heiliger Mann war, sich da doch vom Frust hat überwältigen lassen. Der Predigttext ist im 4. Buch Mose aufgeschrieben. Das ist Numeri 20. Numeri 20, 7 bis 12. Das lese ich euch mal vor. Unser heutiger Predigttext, 4. Buch Mose, 20. Kapitel, ab Vers 7. Situation ist, dass die Israeliten wieder Durst haben in der Wüste und sie meckern und wollen etwas zu trinken bekommen. Und jetzt heißt es in Vers 7, und der Herr sagte zu Mose, hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde, euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Er hob den Stock und schlug damit 2-mal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass die Menschen und das Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Eine heftige Strafe bekommt Mose da. Mose, der Anführer der Israeliten, darf nicht in das gelobte Land ziehen. Er darf das Land Kanaan nicht mit eigenen Augen sehen, darf er es schon, aber er darf nicht hinein. Mensch Gott, sagt Mose nachher, so ein fiktives Gespräch stelle ich mir jetzt mal vor. Gott, wieso hast du das mich so hart bestraft? Ja, was ist hier das Problem? Es sind doch die Israeliten, die ständig meckern. Aber Gott erklärt Mose, Mose, du hast dich vom Frust überwältigen lassen. Ich habe dir einen Auftrag gegeben, dass du den Israeliten Wasser geben sollst aus dem Felsen, aber du warst sauer, du hast sie angeflaumt, du hast gesagt, soll ich das jetzt etwa machen? Du bist da mit dem Stock drauf rumgeschlagen und du hast mir keine Möglichkeit gegeben, dass ich mich als der Herr erweise, der dieses Wasser zum Vorschein bringt. Dein Frust hat dich blind gemacht für das, was ich tun möchte, blind gemacht für die Liebe, die du eigentlich zu deinem Volk haben solltest. Und dieser Frust hindert dich daran oder verhindert, dass du ins gelobte Land einziehen kannst. Der Frust verhindert den Segen Gottes. Wenn wir frustig durchs Leben gehen, ja, dann können wir nicht den Segen Gottes empfangen, so wie Gott ihn uns schenken möchte. Unser Blick ist dann getrübt. Wir können dann unsere Mitmenschen nicht so lieben, wie wir das sollen. Wir können nicht so offen sein für Gottes Weisung. Darum ist Frust geistlich so gefährlich. Ja, man baut sich da so seine Welt zusammen und dann ist man sauer auf alles, aber man verhält sich selber nicht mehr korrekt. Das ist das Problem. Ja, man fängt vielleicht an und hat da so eine Sache und die ist auch berechtigt, die ist schon da, ja. Aber wenn ich mich dann in so einen Fruststrudel hineintreiben lasse, dann bin ich irgendwann sowas von eingekesselt in meiner Sicht, dass ich gar nicht mehr den Blick habe für das, wie es anderen geht und was Gott von mir möchte. Es ist also ganz wichtig, dass wir diesen Frust, den ja jeder von uns kennt, dass wir lernen, damit umzugehen und dass wir auch lernen, ihn zu überwinden. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte mit euch drei Aspekte durchsprechen, die wichtig sind, um Frust in den Griff zu bekommen. Frust ist etwas Normales, das kommt auf, aber wir haben die Möglichkeit, damit geistlich umzugehen. Und dazu sind drei Aspekte wichtig. Und diese drei Aspekte sind zunächst einmal, dass ich die Lage, die Situation, so wie sie ist, akzeptiere. Das ist das Erste, dass ich akzeptiere, wie die Lage ist. Das Zweite ist, dass ich in dieser Situation meinen speziellen Auftrag erkenne. Und das Dritte ist, dass ich immer den Blick auch darauf wende, wie Gott im Kleinen wirkt. Das sind drei wichtige Aspekte, die uns helfen, mit dem Frust in unserem Leben gut umzugehen. Und das gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Also zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass wir lernen, die Situation, so wie unser Leben gerade ist, einfach mal zu akzeptieren. Ich habe ja gesagt, Frust entsteht daraus, dass wir Wünsche haben, bestimmte Wünsche, die da nicht erfüllt werden. Und es ist wichtig, dass wir damit anfangen, unsere Wünsche einmal zu hinterfragen. Ich wünsche mir, dass sich alles um mich dreht, dass meine Freunde immer ein offenes Ohr für mich haben, dass sie nicht selber quatschen, sondern dass sie mich fragen, wie es dir geht. Und dann darf ich erzählen, eine Stunde, zwei Stunden, solange ich will. Und die fragen immer nach. Und es geht nicht um sie, es geht um mich. Mein Wunsch. Aber es ist wichtig, dass wir solche Wünsche hinterfragen. Ist das realistisch? Muss das so sein? Kann man das erwarten, vielleicht in einem Berufsleben von 40 Jahren, dass man da nie Stress hat? Ist das nur schlecht, dass ich da Stress habe? Oder ist das vielleicht auch eine Chance, geistlich zu wachsen? Was würde eigentlich passieren, wenn alle meine Wünsche in Erfüllung gehen? Dann wären wir ein verhätscheltes kleines Kind, würden wir immer bleiben, zumindest geistlich, weil wir nie mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Also unsere Wünsche, klar, haben die teilweise auch Berechtigung, aber wir müssen sie hinterfragen. Wir dürfen sie nicht so absolut setzen und sagen, was ich mir wünsche, das ist Gottes Gesetz und das muss so sein. Nein, muss es nicht. Ich bin ein Mensch. Meine Wünsche sind nicht das Wichtigste und meine Wünsche sind auch nicht immer richtig. Die Welt ist ja, wie sie ist. Da können wir zumindest im Groben, im Großen und Ganzen, wenig bis gar nichts dran ändern. Aber deine Einstellung, wie du das aufnimmst, was so in deinem Leben passiert, das entscheidest du 100% selber. Wie du auf diese Situation in deinem Leben reagierst, das ist deine Wahl. Da kannst du sagen, ja, ich nehme das an oder ich wehre ab. Wenn wir das jetzt mal auf Mose beziehen, was hätte er machen können? Er hätte sagen können, ich akzeptiere, dass mein Volk eben Probleme mit seinem Glauben hat. Ich akzeptiere, dass die nicht so dankbar sind, wie ich mir das wünsche. Das ist eben ein Volk, die haben nicht so diesen direkten Zugang zu Gott, wie ich ihn habe. Mose konnte ja von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen, aber Mose hätte sagen sollen, gut, die Leute aus meinem Volk haben diesen direkten Zugang zu Gott nicht in der Weise. Und deswegen muss ich auch akzeptieren, dass sie manchmal geistlich ein bisschen langsamer sind, dass sie nicht so dankbar sind, zum Beispiel. Oder ich Oder er akzeptiert und sagt und versetzt sich rein und sagt, gut, da haben wir eine Familie mit 5 Kindern vielleicht und es gibt seit Tagen kein Wasser und dass da die Mutter irgendwann auch die Nerven verliert und rummeckert, das muss man doch verstehen. Also diese Akzeptanz, zu sagen, die Lage ist so, wie sie ist. Nicht zu sagen, das ist super und das ist toll und das muss immer so bleiben, aber erstmal grundsätzlich zu sagen, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, zum Beispiel, wenn wir mit uns selber frustriert sind, weil wir gewisse Dinge nicht hinbekommen, dass wir zunächst einmal sagen, ich akzeptiere das, dass ich diese Schwäche habe, dass ich vielleicht nicht diese Dynamik habe, mich neben meiner Arbeit noch groß um meine Kinder zu kümmern. Heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, aber dass wir das einmal akzeptieren, dass meine Kräfte begrenzt sind. Oder ein Aspekt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass auch großer Frust entstehen kann, wenn mein Kind nicht gläubig wird. Ich wünsche mir, dass mein Kind zu Christus kommt. Das wünschen wir uns ja alle. Aber wenn eine Situation auftaucht, wo das nicht passiert, dass ich sage, ich akzeptiere das, dass Gott das so führt, dass Gott das so zulässt. Heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Aber ich nehme das zunächst einmal an, so wie es ist. Sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, das ist schwierig, das hört sich nicht so gut an, weil das klingt so ein bisschen nach weiße Fahne hissen. Also ich gebe auf, ne? Mein Sohnemann ist nicht zum Glauben gekommen, also höre ich auf, ihn zu bedrängeln, weil ich kapituliere. Oder ich gestehe mir meine Schwächen ein, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Aber das ist ein Irrtum. Die Situation zu akzeptieren, das ist keine Kapitulation. Das ist keine Resignation, sondern es ist die Voraussetzung dafür, um intelligent handeln zu können. Solange du die Situation nicht akzeptierst, solange du die Situation nicht so hinnimmst, wie sie ist, befindest du dich immer so in einem Wunschdenken. Du denkst, das darf eigentlich nicht sein und du kannst das gar nicht richtig analysieren, was jetzt eigentlich vernünftig wäre und was man tun könnte. Es fordert auch unheimlich viel Kraft, immer gegen anzugehen, gegen eine Situation, die nun mal so ist, wie sie ist. Und wir verschwenden ganz viel Kraft damit, dass wir immer sagen, ja, das dürfte eigentlich gar nicht so sein, das muss anders sein. Aber das bringt gar nichts. Wenn wir akzeptieren und sagen, ich akzeptiere, dass Gott das so zugelassen hat, ich akzeptiere, dass die Lage so ist, wie sie ist, dann können wir intelligent etwas dagegen machen. Oder uns dazu verhalten zu dieser Situation. Wir haben auch Kräfte, Gottes Auftrag zu hören. Also wir haben erstmal die Klarheit, Gottes Auftrag zu hören und dann auch die Kraft, diesen Auftrag umzusetzen, weil wir eben nicht die Kraft damit verschwenden, immer dagegen anzugehen, was nun mal so ist, wie es ist. Das ist nämlich jetzt der zweite Schritt, wenn ich die Situation akzeptiert habe und gesagt habe, ich gehe da jetzt nicht immer gegen an, sondern ich akzeptiere, mein Kind hat momentan keinen Zugang zu Jesus. Oder ich akzeptiere, mein Chef ist einfach eine miese Socke. So, das nehme ich jetzt einfach so hin. Es ist Gottes Aufgabe für mich, es ist die Situation, die Gott mir so hinlegt. Das möchte ich akzeptieren, das nehme ich an. Dann haben wir Ruhe und auch Kraft, einen Auftrag von Gott zu empfangen. Also erst akzeptieren und dann können wir agieren, wenn wir nämlich einen Auftrag von Gott erhalten. Und dieser Auftrag oder solche Aufträge von Gott, die kennzeichnen sich durch zwei Eigenschaften. Nämlich, sie sind erstens konkret und zweitens sind sie begrenzt. Also Gott sagt nicht, ja, die Welt ist ungläubig, löst das. Das ist ein völlig allgemeiner Auftrag, der ohne jede Grenze ist. Gott sagt, dein Nachbar kennt Jesus nicht. Darum versuch doch mal erstmal eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Einfach nur eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Gar nicht groß jetzt irgendwelche Traktate zu geben, sondern lad ihn mal ein und sei einfach mal für ihn da. Das ist ein begrenzter, konkreter Auftrag. Es ist nicht, dass Gott sagt, hier ist die Verantwortung, mach das alles selber, sondern Gott trägt natürlich die Verantwortung und er gibt uns Aufträge, ganz begrenzte, ganz konkrete. Tut er ja auch hier bei Mose. Er sagt nicht, So, du musst dieses Problem der Undankbarkeit und der Meckerei jetzt mal grundsätzlich lösen. Mach das mal. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Du musst das machen. Das tut er ja gar nicht, sondern er sagt nur, heute haben die Israeliten Durst und heute sollst du ihnen Wasser geben. Und zwar genau auf diese Art und Weise. Und genauso erhalten wir auch konkrete Aufträge. Da sind wir vielleicht mit der Lage konfrontiert, dass unser Kind nicht gläubig ist und Gott sagt, so jetzt treten wir mal einen Schritt zurück, wir akzeptieren die Lage, wie sie ist und du konzentrierst dich jetzt einfach nur mal darauf, dass die Beziehung, die du mit deinem Kind hast, gut ist. Geht einfach nur mal darum, dass du nicht immer das machst, was dein Kind nervt. Ist ja manchmal so, als Eltern nerven wir unsere Kinder manchmal. Merke ich schon als Vater einer 9-jährigen Tochter, da ist es dann manchmal, Papa. Ja, dass wir da einfach sagen, okay, das hindert die Beziehung, da fahren wir ein bisschen zurück. Konkreter, begrenzter Auftrag. Und dann betest du fürs Kind. Nicht du hast die Verantwortung, das Kind jetzt zu bekehren, sondern du hast die Verantwortung, mal das zurückzufahren, was den Kind nervt. Und dann betest du. Wenn wir so an die Sache rangehen, also akzeptieren und dann ganz konkrete Aufträge uns von Gott geben lassen, das hat etwas sehr Befriedigendes. Das ist etwas sehr Schönes, wenn man so durch die Welt geht und mit seinem Leben umgeht. Weil es einen von diesem Druck befreit, dass man alles regeln müsste. Haben wir manchmal so diesen Anspruch, mein Leben muss perfekt sein und das ist es nicht und dann drehen wir durch. Ja, weil wir 1000 Baustellen haben und nichts funktioniert und je mehr wir machen, desto schlimmer wird's. Wenn wir da so rangehen, dann sind wir frei. Nicht meine Verantwortung, dass hier alles läuft, ja, sondern ich akzeptiere und höre, was Gott mir sagt. Und dann tue ich das, was er mir sagt. Konkret und begrenzt sind seine Aufträge und die führe ich aus. Und dann kann man das sehr genießen, kann man diese Freude oder dieses gute Gefühl noch dadurch verstärken, dass man lernt zu schauen, wo Gott denn alles Gutes etwas wirkt. Wie wirkt Gott eigentlich in der Welt? Jesus erzählt dazu mal ein Gleichnis. Und er sagt, stellt euch mal so einen großen Acker vor, und das ist die Welt. Und da ist der Bauer, jetzt in diesem Gleichnis Gott, und der sät guten Samen auf das Feld. Es kommt aber in der Nacht der Feind dieses Bauern, das wäre jetzt in diesem Gleichnis der Satan, und der sät Unkraut zwischen diesen guten Samen. Und natürlich wächst dann mit der Zeit beides hoch. Und jetzt kommen die Diener des Bauerns und sagen, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das Unkraut rausreißen? Das ist doch hier nicht schön, so ein Feld mit Weizen und Unkraut. Das passt doch alles nicht zusammen. Aber der Bauer sagt, nee, wir machen es anders. Wir lassen das alles wachsen. Dann ernten wir am Ende der Tage alles ab. Und dann sortiere ich das und das Gute kommt in die Scheune und das Schlechte wird verbrannt. Und das ist vom Prinzip her so, wie Gott in dieser Welt wirkt. Da wächst das Gute mit dem Schlechten parallel. Merken wir, in unserem eigenen Leben schon sogar. Ja, da merke ich, dass in gewissen Bereichen, da wächst etwas Gutes auf, vielleicht in meiner Gottesbeziehung. Dann gibt es andere Bereiche, da sehe ich das Unkraut hochgehen. Und ich kann da mit ganzer Ruhe drauf schauen, weil ich weiß, da wächst guter Samen. Und dieses Unkraut, darum kümmert sich Gott am Ende der Tage. Wir sollten also dann darauf achten, wo Gott den guten Samen gesät hat. Und das gibt es immer. Auch wenn mein Kind sich vielleicht noch nicht öffentlich zu Jesus bekennt, dass da vielleicht die Beziehung schon mal besser wird. Ein guter Same, der aufgeht. Oder ich habe jetzt vielleicht nicht, also ich bin jetzt immer bei den Beispielen, die ich euch gesagt habe, ja, dass ich mich kraftlos fühle. Bin ich nicht so, dass ich die absolute Kraft jetzt habe, aber ich kann das schon besser einteilen, dass ich mich mehr um die Kinder kümmere, dass ich in der Arbeit ein bisschen reduziere. Ja, ist noch nicht, dass ich der megamäßige Kraftprotz bin, der alles hinkriegt, aber da wächst schon was Gutes auf, dass wir uns auf sowas konzentrieren und dafür Gott dankbar sind. Es ist eine Freude zu sehen, wie Gott in der Welt wirkt. Er wirkt so oft verborgen. Wir sehen das manchmal gar nicht, aber überall, wenn wir darauf achten, merken wir, wie sein guter Same aufgeht. Überall hat er seine guten Samenkörner gesät und überall entsteht auch etwas Gutes. Und wir sollten nicht immer auf das Unkraut schauen, sondern eben auf das, was Gott wachsen lässt. Auch in deinem Leben gibt es wirklich gute Samen, die Gott sät und die aufgehen. Nachdem wir uns das so angeguckt haben, können wir die steile These wagen und sagen, für Frust gibt es keinen Grund. Für Frust gibt es keinen Grund. Es ist menschlich, Frust zu haben. Jeder von uns hat ihn. Und wir haben auch gesehen, wie schnell das entsteht. Da haben wir einen Wunsch, dann ist die Wirklichkeit, dann kollidiert das und dann ist eben der Frust da. Aber wir haben Möglichkeiten, damit geistlich umzugehen. Und das möchte ich nochmal wiederholen, was wir da gesagt haben in der Predigt. Wir sollten damit beginnen, die Lage zunächst einmal zu akzeptieren, wie sie ist. Das ist keine Kapitulation, es ist nicht das Hissen der weißen Flagge, sondern es ist einfach mal zu sagen, Gott hat mich in diese Welt gesetzt und die Welt ist so, wie sie ist. Und das hat einen Grund, warum Gott das gemacht hat, ob ich das jetzt verstehe oder nicht, aber ich akzeptiere es und ich nehme es so an. Wenn wir das tun, dann bekommen wir eine innere Klarheit, was Gott denn eigentlich von uns will. Und wir verschwenden auch nicht immer unsere Kraft, gegen anzugehen, gegen das, was wir sowieso nicht ändern können. Und damit haben wir Kraft für einen Auftrag Gottes, den uns Gott immer auch erteilen wird. Gott wird auch immer sagen, hierfür habe ich dich jetzt auserwählt, dass du das heute für mich machst. Diese Aufträge sind immer konkret und begrenzt. Gott sagt zu uns nie, rette die Welt, sondern Gott sagt zu uns, heute tu dies. Ja, ganz konkret, ganz begrenzt. Und das bringt große Freude, wenn man so für Gott in der Welt arbeiten kann. Diese Freude wird dadurch verstärkt, wenn ich darauf achte, wie die Samenkörner Gottes aufgehen. Überall sät Gott den guten Samen, auch in meinem Leben, in deinem Leben. Und darauf können wir achten und dankbar sein. Und das wird die Freude verstärken, was uns noch mehr Kraft gibt, die Aufträge Gottes umzusetzen. Abschließend kann ich nochmal auf dieses Gebet verweisen, das ja relativ bekannt ist, ihr werdet das kennen, dass das einigermaßen zusammenfasst. Da heißt es nämlich, Gott gebe mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, das ist dieses Akzeptieren der Lage. Und er gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das ist der Auftrag, den Gott mir gibt. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das kann unser Gebet sein. Gott gebe mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Wir beten gemeinsam, laut oder leise, wie ihr das möchtet, und dann schließen wir die Gebetsgemeinschaft mit dem Vaterunser ab. Lasst uns beten. Wir erheben uns zum Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt stehen. So haben wir es früher mal gemacht, wisst ihr noch? Wir singen gemeinsam unser Segenslied. Und zwar, seliges Wissen, Jesus ist mein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nimm Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.